des letzten Mittwochs endete der Karneval und wie wir in Mainz sagen, die Fasernacht. Für viele Christen setzt damit eine 14-tägige Fastenzeit ein, die auf das Osterfest hinrührt. Erinnern soll sie daran, dass Jesus 40 Tage in der Wüste verbrachte, um dort zu fasten und zu beten. Nach 2 Jahren Corona war es für Menschen ein Akt der Befreiung, wieder mehr oder weniger ausgelassen feiern und sich kostümiert zeigen zu können. Letztes Wochenende sind mir in Mainz tatsächlich Teufelchen, Engelchen, Mischwesen, die beides optisch kombinierten, begegnet. Irgendwie drängt sich den Menschen oft beides in den Kopf. Nicht nur im Karneval tritt dieses Phänomen auf, sondern eigentlich immer wieder im Leben. Schon im Mittelalter hat man sich verkleidet und wollte so unterschiedlichen Zwängen entfliehen. Das diesjährige Motto war übrigens: In Mainz steht Fasnacht voll und ganz für Frieden, Freiheit, Toleranz. Eine positive Richtschnur der Ausgelassenheit. Das Fasten folgt auf das Feiern, das über die Stränge schlagen, das sich versuchen lassen. Nicht jeder oder jede kann dies bestehen und gibt sich unabhängig davon Versuchungen hin, die ihm kurzes, vergängliches Glück verheißen. Der für heute vorgesehene erste Bibeltext, ja, ich beziehe mich auf 2 Stellen, findet sich im Alten Testament und berichtet von Hiob, der den Versuchungen des Teufels widersteht. Die 2. Bibelstelle handelt ebenfalls von solchen Verlockungen. Christus ist ihnen während seiner Fastenzeit in der Wüste ausgesetzt. Bevor wir die 1. Stelle aus der Bibel lesen, will ich kurz über Hiobs Leben sprechen. Hiob lebte im Lande Uz. Vermutlich lag es außerhalb des heutigen Israels, im Grenzgebiet Jordaniens zu Saudi-Arabien. 7 Söhne und 3 Töchter soll er gehabt haben. Der Bibel zufolge war er reicher als alle, die im Osten wohnten. Der Teufel soll Gott nun mit der Erwartung herausgefordert haben, dass dieser gläubige und wohlhabende Hiob durch großes Leid vom Glauben abfallen würde. So ereilten Hiob dann die sogenannten Hiobsbotschaften. Die 1. Prüfung betraf Hiobs Reichtümer. Er verlor alles. Nicht nur das, alle seine Kinder und fast alle seine Knechte wurden getötet. Die 2. Prüfung betraf seine Gesundheit. Satan schlug Hiob am ganzen Körper mit bösen Geschwüren. Hiob wusste nicht ein noch aus. Dem Lockruf des Teufels aber folgte er nicht, obwohl dieser sich sicher war, dass er es tun würde. Ich lese aus dem Buch Hiob 2:1-6. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan mit ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan: Wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan: Hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffend, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Haut für Haut und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zu dem Satan: Siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Hat Gott tatsächlich dem Teufel sein Spiel erlaubt? Ja, der Teufel darf Hiob plagen. Nur beim Leben des Hiob gibt es kein Zugeständnis. Der Teufel spricht von Haut für Haut und meint, dass ein Mensch alles für sein Überleben tue. Wenn Hiob erst an seinem eigenen Körper leiden müsse, werde er Gott verfluchen. Gott jedoch weiß, dass dies ein Irrtum ist. Er weiß, dass Hiob widerstehen wird. Als Reaktion auf das vom Teufel gebrachte Leid zerreißt Hiob seine Bekleidung und schert sein Haupt. Hiob fällt auf die Erde, aber nicht nur aus tiefer Trauer, sondern aus Ehrfurcht vor Gott. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen wird Hiob nicht bitter. Er klagt Gott nicht an und stellt die Existenz Gottes in Zweifel. Lieber verflucht er seine eigene Geburt angesichts möglicher Verfehlungen. Als Hiobs Frau ihn drängt, seine Frömmigkeit aufzugeben, wirft er ihr vor, töricht zu reden. Nachdem sie ihren Mann über lange Zeit leidend gesehen hat, muss ihr in den Sinn gekommen sein, was es denn helfe, so abwartend fortzufahren. Hiob müsse sich ändern, meint sie, mit scharfen Worten. Die Antwort Hiobs ist unwirsch. Was du sagst, ist gottlos und dumm, hält er ihr entgegen. Das Gute hätte sie beide von Gott gerne genommen und dann sollten sie das Unheil abweisen. Was ist aber dann ein gottgefälliges Leben? Wird ein Mensch noch dem Herrn dienen, wenn er selbst keinen Vorteil sieht? Wenn Gott seine schützende Hand um Hiob wegnehme, würde Hiob nach Meinung Satans Gott die Treue aufkündigen, das heißt ihn verfluchen. Der Mensch aber kann fromm sein, ohne von Gott mit Besitz gesegnet zu werden. Er kann gottesfürchtig sein, ohne auf seinen eigenen Vorteil zu schauen. Hiobs Verehrung Gottes zu einer Zeit, der so schwere Verluste hinnehmen und so großen Kummer erdulden musste, bestätigen Gott in seiner Erwartung von Hiobs Gottesfurcht. Wer schrieb dieses Buch, möchte man an jener Stelle erfahren. Es ist ein Buch über Hiob, nicht von Hiob. Wer das Buch Hiob verfasst hat, ist leider nicht überliefert. Entstanden ist es wohl zwischen 500 oder 250 vor Christus. Man hat in vielen Ländern von Ägypten bis Irak alte Schriften gefunden, welche die gleiche Geschichte erzählen, wie sie bei Hiob zu lesen ist, nur eben in anderem Zusammenhang, also mit den passenden Göttern und Ähnlichem. So, Rolf, zeigst du bitte mein erstes Bild. Es ist von der in Prag geborenen Künstlerin Jamila Maranova, die sich intensiv mit Hiob beschäftigt hat. Der biblische Text wurde von ihr illustriert und es entstanden Lithografien von großer Ausdruckskraft in der Zeit des Prager Frühlings, also des Strebens der Tschechoslowaken nach einem Sozialismus mit menschlichem Gesicht. Die 1922 geborene Maranova hat die deutsche und die russische Besatzung in Tschechien erlebt und viele Hiobs Botschaften hören müssen. Nach Jahren im deutschen Exil lebte sie schließlich bis zu ihrem Tode 2005 in den USA. Das Bild zeigt Hiob mit seinen Freunden, die zu ihm kamen, um ihn zu beklagen und zu trösten. 7 Tage und 7 Nächte saßen sie bei ihm und redeten nichts mit ihm, sahen sie doch, dass der Schmerz so groß war. Die brüchige Mauer zeigt die brüchig gewordene Welt des leidenden Hiobs. Sind es die Tränen des Himmels über ihm? Sein unverdientes Schicksal lässt ein Bild tiefster Verzweiflung und ein Urbild aller menschlichen Tragödien entstehen. Doch da sind auch die Freunde, die an seiner Trauer teilhaben, ihn zunächst wortlos trösten. Vielleicht stehen die Tropfen für die erlösenden Gaben des Heiligen Geistes, die mit der Hilfe von Freunden zusammen Kraft für den Neubeginn geben. Freundschaft ist unverzichtbar und hier greife ich Erwins Gedanken von seiner Predigt am letzten Sonntag auf. Wir sind gemeinschaftsbezogene und soziale Wesen. Freundschaft ist nicht nur Verlässlichkeit in der Not, Hilfe in den Gefahren des Alltags. Freundschaft ist unverzichtbar für die seelische Gesundheit. Der verzweifelt klagende, aber standhafte Hiob erhält am Ende der biblischen Geschichte Wohlstand und Gesundheit zurück. Er hat mehr Kamele und Rinder, mehr Esel und Schafe als je zuvor. Alles wird doppelt ersetzt. Die Verwandten wenden sich ihm wieder zu, und es werden ihm so viele Kinder geboren, wie er früher hatte. Und keiner im Land hat angeblich schönere Töchter. Vor Hiob liegt noch ein langes Leben, das viel Segen erfährt. Was lässt sich lernen? Prüfungen bringen uns Gläubige näher zusammen. Schade, dachte ich, dass Hiob Jesus nicht kannte, ihn, der wie ein Gerechter lebte und wie ein Sünder leiden und sterben musste. Hiob ist keine historische belegbare Persönlichkeit, aber ein bekannter Typus im alten Vorderen Orient, weise, gerecht und fromm, sowie ein Vorbild der gottergebenen Geduld im Leiden. Das Buch Hiob ist darüber hinaus eines der bedeutendsten Werke der Weltliteratur. Das dort beschriebene Ringen des leidenden Menschen, der in seinem Gott fast zerbricht, hat nicht nur den gläubigen Christen, sondern darüber hinaus die größten Dichter und Denker immer wieder in seinen Bann gezogen. Eine bleibende Bedeutung des Buches Hiob besteht in der Bestätigung der Erkenntnis, dass Gottes Wege oft unerforschlich sind. Hiob steht verständlicherweise keine Schuld bei sich. Immer ist er den Geboten Gottes gefolgt. Doch Gott hat ihm etwas auferlegt, was er als Mensch nicht abwehren kann. Was noch wird ihm bestimmt sein, der bei aller Finsternis seinen Glauben immer bewahrt hat? Anfangs merkt Hiob nicht, dass er sich dennoch zu sehr in den Mittelpunkt drückt, sich selber überschätzt, dass er nicht mehr erfasst, wie begrenzt er als Mensch mit seiner Vorstellungskraft Gott gegenübersteht. Trotz eines untadeligen Lebenswandels kann er ein Sünder sein. Hiob bekennt sich am Ende des gleichnamigen Buches in diesem Sinne zu seiner Schuldhaftigkeit vor Gott und erfährt so Vergebung. Hier möchte ich Rolf bitten, mein zweites Bild zu zeigen. Es geht um die Versuchungen Jesu in der Wüste. Wir sehen eine Miniatur aus dem Queen Mary Psalter, entstanden um 1310 bis 1320 in London. Ein fantastisches Werk mit mehr als 800 Illustrationen auf 638 Seiten, eine der bedeutendsten Handschriften der British Library. Man sieht es nicht so gut, leider. Aus dem nächsten Umfeld des englischen Königs Edward II. Oder von ihm selbst muss der Auftrag zur Gestaltung des Buches gekommen sein. Queen Mary, nach der die Handschrift benannt wurde, war eine spätere historisch berühmte Besitzerin. Ich lese die zweite Bibelstelle für heute, Matthäus 4, 1 bis 10. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine in Brot verwandelt werden, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst dem Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Die drei Versuchungen Christi erscheinen im Bild eingefasst von einer Architektur mit Spitzbögen in zwei Bildzonen. In der unteren Zone fordert der Teufel Christus auf, Steine in Brot zu verwandeln. Oben fordert er von Christus, sich hoch vom Tempel herabzustürzen, und rechts in unten soll er sich vor dem Teufel niederwerfen und ihn anbeten. In der oberen Miniatur fliegen zwei Engel aus den Wolken herab und strecken die Hände aus, als wollten sie Christus auffangen, sollte er sich herabstürzen. In der Szene der dritten Versuchung rechts unten flieht der Teufel in ein Erdloch, das sieht man da unten kaum, als würde er sein Versagen eingestehen. In seitlichen Nischen stehen vor Goldgrund zwei Könige mit Zeptern und einem Schwert, drei Engel mit Speeren und ein vierter Engel mit einem Schwert. Himmlisches und Irdisches vereinen sich unter dem standhaften Christus. Unmittelbar nach der Taufe hatte Jesus den Weg in die Wüste beschritten, der Heilige Geist leitete ihn. In jenen Tagen aß er nichts. So empfand er am Ende seines Weges großen Hunger und die Versuchungen des Teufels begannen. Zunächst ging es um das Verhältnis zum Gott, zum Vater. Jesus sollte als Sohn Gottes mit Leichtigkeit Steine in Brot verwandeln. Doch er verzichtete. Nur aus dem Wort Gottes heraus sei das Leben zu meistern. Die zweite Versuchung zielte auf persönliche Geltungssucht. Als Gottes Sohn sei Jesus doch unverletzlich und könne einen Sturz aus großer Höhe überstehen, ohne sich etwas zu tun. Jesus lehnte auch diese Probe ab, während sie doch selbst süchtig und anmaßend gewesen. Die letzte Versuchung des Teufels betraf Jesu Auftrag. Der Herr der Welt könne er werden, wenn Jesus ihn anbete. Doch Gottes Heilsplan für die Menschen hätte sich in Luft aufgelöst. Jesus widerstand also auch hier. Jesu Vorbild gibt den Menschen heute beständige Hoffnung. Die Hoffnung gibt dem Leben einen Sinn. Sie ist ein Geschenk, um weiterzugehen, um hinzusehen und zu handeln, um zu ertragen, um erdulden zu können. Glaube bedeutet Vertrauen, Lieben, Zuhören und Nachfolgen. Natürlich haben Menschen zumeist Zweifel und Bedenken und es ist auch gut, Dinge zu hinterfragen und vielleicht neue Ideen zu entwickeln. Nicht jeder Mann und jede Frau ist fähig, wie Hiob, Schicksalsschläge zu ertragen. Auch Enttäuschungen machen zu schaffen. Je länger diese anhalten, umso mehr schwindet die Hoffnung. Immer mehr bröckelt die Zuversicht und damit der Widerstand gegen Verlockungen. Führe uns nicht in Versuchung, beten wir im Vaterunser. Es gibt unzählige Beispiele, wo Menschen in Versuchung geführt werden. Am letzten Freitag, dem 24. Februar, jährte sich der Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine zum ersten Mal. Die Situation ist verfahren. Worauf kann unsere Hoffnung auf Frieden gründen? Noch immer überwiegen die Enttäuschungen, noch immer scheint die Versuchung siegreich. Doch auch im alltäglichen Leben sind Menschen von etwas versucht, das wir nach unseren Bibelstellen mit dem Wort Teufel bezeichnen könnten. Die Vorstellung von einer Versuchung, welche vom Teufel ausgeht, ist allerdings ziemlich abstrakt. Hiob verliert nahezu alles, bis auf sein Leben. Im täglichen Sein des Menschen lauern jedoch Gefahren wie jemanden bloßstellen, schlecht machen, lästern, Laster, die in uns stecken. Geiz, Habsucht, Eifersucht, Wut, Überheblichkeit und Gotteslästerung sind andere Beispiele. Denken wir nur daran, dass sogar in den gerade vom Erdbeben schlimm betroffenen Regionen in der Türkei Plünderungen vorkamen. Menschen also der Verlockung einer scheinbar straflosen Bereicherung nicht standhielten. Es gibt zahlreiche Facetten eines Fehlverhaltens, von banalen bis zu schwerwiegenden. Manche sind wieder gut zu machen, andere nicht. Vor kurzem habe ich einen Kalenderspruch gelesen, da hieß es, ich zitiere: Ich wollte mich wirklich benehmen, aber es gab so viele andere Optionen. Ja, die Menschen spielen in Gedanken schon mit dem möglichen Nutzen ihres Handelns, welche Vorteile sie haben, wie weit sie gehen können. Dieser innere Widerstreit wird vielleicht nie ganz enden. Die Versuchung wird als Gefahr bleiben, obwohl wir doch darum beten, dass der Herr uns verschone. Das Richtige anstelle des Falschen zu wählen, ist einfach und schwierig zugleich. Zu große Distanz zu den Menschen verringert die Empathie. Was helfen kann, ist die Gemeinschaft mit anderen Christen, unser Vertrauen in Gott. Ja, und die 10 Gebote bilden dabei die Grundlage unserer christlichen Moral. Christi Leib kann so gebaut werden, eine bessere Zukunft wird möglich. So heißt es im ersten Brief des Apostels Petrus, Kapitel 5, 8 bis 9. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Amen.